EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Ein letztes Mal hallo, liebe Retail Community. Dies ist meine allerletzte Podcast-Folge für das EHI. Und auch für meinen heutigen Gast ist es eine besondere Episode. Mir sitzt Michael Gerling gegenüber, der nach 25 Jahren das EHI verlässt. Eine Ära geht zu Ende. Michael hat das Institut, unsere Arbeit und uns MitarbeiterInnen über viele Jahre geprägt und maßgeblich weiterentwickelt. Euch erwartet eine kurzweilige Folge, in der wir auf zentrale Entwicklungslinien, Herausforderungen und Chancen im Retail blicken. Zum Schluss habe ich Michael gefragt, was er nun vorhat. Und zu guter Letzt hat Michael mich interviewt. Da war ich mal in der Rolle des Gastes. Wattenstress, sage ich euch. Ich bleibe in Zukunft auf jeden Fall lieber auf der Seite der Fragenden. Mein Name ist Caro Martens und ich habe in diesem Format immer sehr gerne mit euch hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handels- und Dienstleistungsunternehmen geblickt. So auch in dieser Folge. Hallo Michael.
Hallo Caro.
Erinnerst du dich an deinen ersten Arbeitstag im EHI und wie du dich dabei gefühlt hast?
Also ein bisschen verschwommen ist das schon, ist ja schon sehr lange her, 1990, aber ich kann mich schon noch erinnern, es ging um 8 Uhr morgens los. Das war so die typische Arbeitszeit von 8 Uhr bis 17 Uhr und ich ging dann damals zum Geschäftsführer des EHI, unter anderem Namen noch, Rationalisierungsgesellschaft des Handels. Und der hat mich freundlich empfangen und hat gesagt, ja, Herr Gerling, Sie kümmern sich jetzt um das Thema Warenwirtschaft und Technologie. Und da vorne rechts ist Ihr Büro und hier haben Sie Ihr Diktiergerät und dann legen Sie mal los. So, und das war dann, glaube ich, so mein Onboarding. Ja? Und kannst du dich noch erinnern? Ist auch noch nicht ganz so lange her bei dir.
Nicht ganz so verschwommen, nicht ganz so lange her. Über 6 Jahre. Ich weiß noch, im Sommer habe ich angefangen und ich war auch sehr nervös auf jeden Fall. Und ich erinnere mich, wenn ich jetzt da heute drauf blicke, dass es wirklich noch eine andere Zeit war, obwohl es nur 6 Jahre sind. Ne? Weil jedes Büro war voller Leute, alle waren immer da und man war so abends so total platt am Anfang, weil man halt die ganze Zeit neue Leute kennengelernt hat. Ne? Wir beide haben heute unsere letzte EHI-Folge hier in dem EHI-Studio. Du wirst zu Ende März das EHI verlassen nach, ich glaube, 25 Jahren?
Naja, also eigentlich nach, man muss mal rechnen, 90, 2000, 2030, 35 Jahren. Und davon war ich 26 Jahre Geschäftsführer und zwischendurch war ich mal kurz weg.
Ja, und auch ich werde mich auf zu neuen Ufern machen. Du bist seit über 4 Jahrzehnten im Handel unterwegs. Für mich bist du auch, oder auch für viele Leute bist du, glaube ich, Mr. EHI. Hast schon während deines Studiums bei Edeka gearbeitet, bist fit in sämtlichen Handelsthemen. Welche großen Themen haben den Handel aus deiner Sicht denn in den letzten Jahrzehnten so geprägt?
Da gibt es natürlich so viele, ja, da müssen wir hier 5 Stunden senden, glaube ich. Aber was sind die wirklich wichtigen Dinge? Also Technologie ist definitiv ein Thema, was Jahrzehnte andauert und auch in Zukunft große Bedeutung haben wird. Dann natürlich jetzt in den letzten 25 Jahren diese Verbindung der Kanäle, Onlinehandel mit stationär, war ein Riesending. Dann natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, so würde ich fast mal sagen, als jüngstes Thema. Super, super spannend, große Herausforderung. Und dann habe ich aber auch noch so ein Thema, ich war mal in den 90er Jahren in den USA eine längere Zeit und habe da ein Projekt gemacht. Und da fing das an mit dem Thema ECR, Efficient Consumer Response. Ja, da ging es um die Kooperation, insbesondere vertikal Handel, Großhandel, also Einzelhandel, Großhandel, Lieferanten, Logistikdienstleister. Und das finde ich immer noch spannend, diese ganzen Ideen von damals.
Mm. Ja, ich meine, wenn man nach Handelsthemen fragt, wir haben einfach eine unglaubliche Bandbreite. Das hatten wir ja auch hier im Podcast. Das ist deswegen, warum ich es auch immer so gerne gemacht habe, weil du hast natürlich einfach so viele Themen, egal mit wem du sprichst. 4 Themen hast du angesprochen, Technologie, E-Com, Nachhaltigkeit und ich sag mal ECR, so ganz deutsch. Welches Thema steht für dich denn ganz vorn?
Das ist eindeutig Technologie. Das ist ja auch heute, gibt es ja kein Projekt mehr im Einzelhandel, wo nicht Technologie in sehr starkem Maße involviert ist. Und da ist natürlich auch eine gigantische Entwicklungslinie, die wir da sehen können. Ja, also als ich so meine ersten Schritte gemacht habe im Einzelhandel, da gab es im Prinzip noch keine Scannerkassen. Da wurden halt noch Preise eingetippt mit einer Warengruppennummer und da wurde auf jeden Artikel einzeln ein Preisschild drauf gemacht. Man wusste abends zwar, wie viel Umsatz man gemacht hat, aber nicht, was man verkauft hat. Und das war natürlich ein großes Ding, ja. Also eine einheitliche Artikelnummer zu haben, die auch maschinenlesbar ist, ja. Und dann die Einführung von Scanning. Damit wurde ja vieles erst ermöglicht. Also nicht nur, dass so operative Prozesse wie Einzelpreisauszeichnung weggefallen sind, sondern die ganzen Voraussetzungen für heute automatische Disposition, für Sortimentsanalysen, für gezieltes Kundenmarketing, das alles ist ja erst entstanden durch Scanning, ja, dadurch, dass man abends wusste, pro Artikel, was habe ich Ihnen jetzt verkauft und sogar, was hat der einzelne Kunde gekauft, wenn man ihn dann identifizieren konnte. Und das Tolle ist natürlich, wir waren da irgendwie dabei, weil die GS1, unsere Tochtergesellschaft, die hat das ja alles möglich gemacht.
Werbung. Bison ERP, mach's einfach. Bison ist der Experte für innovative ERP- und Softwarelösungen im Handel. Seit über 40 Jahren zuverlässiger Partner für KMUs und Großunternehmen. Bison verschafft seinen KundInnen in der Digitalisierung eine dauerhafte Nasenlänge Vorsprung. Jetzt hast du Scanning insbesondere vorgehoben. GS1 war natürlich auch hier schon öfters im Podcast. Ist ja auch interessant, nach dem Strichcode kommt jetzt der QR-Code. Also auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Aber welche Technologiethemen würdest du noch sehen, wenn du zurückblickst?
Ja klar, es gibt halt viele, ne? Also das ganze Thema elektronische Regaletiketten, das war irgendwie auch schon da. Zu der damaligen Zeit fing das so langsam an. Heute ist das so weit, dass das quasi Standard ist. Es gibt fast gar keine gedruckten Etiketten mehr. Mittlerweile selbst bei den Unternehmen, die eigentlich Dauerniedrigpreispolitik haben, ja, also die gar nicht so viel Preisschilder wechseln, die gehen mittlerweile auf elektronische Regaletiketten, weil sie auch andere Nutzen sehen. Zum Beispiel kommissionieren in der Filiale kann man dann über die Regaletiketten, kann man die Prozesse effizienter machen. Da ist dann so ein kleines Lichtchen, ne? Und wenn dann einer kommissionieren muss, dann sieht er gleich den Artikel, den Artikel, den Artikel. Das ist natürlich ein großes Ding. Dann das ganze Thema Robotik natürlich, was sich ja überall durchzieht. Ja, da fahren jetzt heute nachts Roboter durch die Filialen, scannen die Regale, die Händler machen digitalen Zwilling. Sie wissen genau, was los ist, wo vielleicht Bestände fehlen. Also große Voraussetzungen, um die Automatisierung weiter voranzutreiben. Im Lager haben wir sowieso schon, ich meine, das war so vor 30, 35 Jahren unvorstellbar, dass ein Lebensmittelhändler sein Lager mal automatisiert. Ja, also auch das ist möglich. Und selbst die Zustellung der letzten Meile ist heute mit Robotern, also da gibt es so eine Fülle von Themen. Und wenn man das jetzt mal auf die EHI-Studien mal so ein bisschen projiziert, was unsere Teams da alle 2 Jahre machen in großem Stil, die IT-Budgets haben sich tatsächlich in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, verdoppelt. Ja? Und das ist auch heute anders. Ne? Früher war es immer so, dass die Leute gesagt haben, wir müssen nicht so hohe IT-Kosten, das ist ja schrecklich. Wir müssen sehen, dass wir die IT-Kosten im Griff behalten. Und heute ist eher so, dass man sagt, du musst ein sehr hohes IT-Budget haben, weil du sonst Gefahr läufst, im Wettbewerb nicht mehr vorne dabei zu sein. Ne? Die großen Unternehmen haben halt Tausende von Mitarbeitern heute.
Also den Shift habe ich auf jeden Fall hier auch im Podcast-Studio erlebt, dass IT mal so Service-Supporting-Function wurde und jetzt eigentlich zum Spielemacher geworden ist. Ne? Und aus das Business-Development ganz häufig auch aus der Abteilung von den Leuten her getrieben wird. Ne? Und was steht technologisch aktuell auf der Agenda?
Ja, im Moment dreht sich natürlich alles um künstliche Intelligenz. Ja, das also ist jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ich gehe nochmal diese IT-Studie, die wir alle 2 Jahre machen, da fragen wir die, sag ich mal so 100, gut 100 IT-Leiter im deutschsprachigen Einzelhandel, was sind die großen Themen? Und da kommen wir mal mit einer offenen Frage. Ne? Also wir geben nichts vor, sondern sagen, was ist euer Kernthema in den nächsten 3 Jahren? Und das waren diesmal 100% der Antworten, die hier KI auf Platz 1 gesehen haben. Das hatten wir noch nie. Mhm. Ja, in den Jahrzehnten, wo wir die Studie machen. Also das beeinflusst natürlich auch alle Arbeitsbereiche und das ist schon wirklich gigantisch, ja, und geht dann auch wieder sogar in Prozesse, die ganz klassisch sind. Also Thema Self-Checkout habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, ja, aber auch das ist ja eine wichtige Entwicklung, die im Moment läuft. So, dann kommt die Frage, ja, wie ist das mit Diebstahl? Und dann fängt man an, mit Kameras zu arbeiten, mit künstlicher Intelligenz, wo man Diebstahlerkennung hat. Also da wird durch KI halt viel an Technologien auch ergänzt, die schon da sind. Und das zweite große Thema ist, glaube ich, das ganze Thema der Unabhängigkeit. Das hat natürlich irgendwas mit der geopolitischen Lage auch zu tun. Ja, also alle haben jetzt irgendwie Angst, dass Amerika uns irgendwie die Leitung abdreht, ja, und wir dann die großen amerikanischen IT-Provider nicht mehr nutzen können. Dann hat man Angst irgendwie, dass China uns irgendwelche Komponenten in die Netze reinschleust und uns auch irgendwann unsere Kommunikation abstellen kann. Also da ist wirklich das große Thema, wie können wir uns als Unternehmen oder auch als Land, ja, das muss man größer sehen sogar, wie können wir uns unabhängig machen? Da ist dieses wunderschöne Wort digitale Souveränität, was im Moment alle beschäftigt. Und das hat halt sehr, sehr viele Facetten. Ja. Und man sieht das auch bei den Händlern, habe ich ja gerade schon gesagt, die haben halt große IT-Abteilungen, da fängt das ja schon an. Ne. Sobald ich halt eigene Kapazitäten habe, kann ich selber machen, gehe raus aus der Abhängigkeit. Und eigentlich bei uns im Hause sieht man es auch. Ne. Also früher hatten wir, glaube ich, irgendwie einen, der sich um IT gekümmert hat. Heute haben wir 5 oder 6 Leute.
Ja, ich sitze hier auf dem Flur mit denen. Genau, auf jeden Fall. Sind jetzt ein paar
die
Leute.
Nachbarn, ja.
Genau. Ich habe ja jetzt auch einen Jobwechsel vor mir und ich habe auch nochmal gedacht, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich, glaube ich, IT studieren, oder? Was würdest du studieren?
Ich glaube, ich würde wieder BWL studieren. Ich wollte das nie studieren, aber es hat mir immer total viel Spaß gemacht. Irgendwann hat mal einer zu mir gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Und so war das wirklich. Ja, also ich wollte eigentlich Tierarzt werden und Journalist wollte ich auch mal werden. Und heute könnte ich mir gar nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Und auf jeden Fall will ich wieder in den Handel reingehen.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Das Einzige, was das noch toppen könnte, wäre jetzt, dass ich ein selbstständiger Lebensmitteleinzelhändler wäre. Das wäre, glaube ich, das Größte für mich. Aber dafür brauchst du gar nicht studieren.
Ja, auf jeden Fall. So kenne ich dich. Aber dass du mal Tierarzt werden wolltest, da habe ich ja jetzt auch noch was Neues über dich erfahren. Aber ja, wenn du sagst KI und Datensouveränität, kann ich total bestätigen. Also ich glaube, in den letzten 1,5 Jahren hatte ich nur noch Vorgespräche und Aufzeichnungen, wo es um KI und in den letzten Monaten vor allem auch um Datensouveränität ging. Ne? Also das kann ich absolut bestätigen. Wie steht's denn mit dem Thema E-Com, Onlinehandel?
Ich sag mal, vordergründig war das, glaube ich, fast sogar noch dominierender, wenn man jetzt mal als vordergründig öffentliche Debatte interpretiert. Ja, also das war ja quasi jeden Tag, was ist mit dem Onlinehandel los. Aber es ist schon auch interessant, weil als das alles losging mit dem Internet, ja, Internet halt die Riesenrevolution, hat alles verändert. Für mich nach Einführung der Selbstbedienung, nach Einführung von Scanning war Internet bestimmt das dritte wirklich ganz große technologische Ding für den Einzelhandel. Und am Anfang waren da ja alle noch so skeptisch. Ja? Da hatte man ja Angst, um Gottes Willen, bloß nicht so einen Online-Shop mit dem eigenen Firmennamen, da könnte ja was schief gehen. Dann strahlt das aus auf unsere Reputation. Und es war ja auch tatsächlich so am Anfang, Amazon war ja da, alle haben da hingeguckt. Die hatten
Anfang der 2000er ungefähr,
genau,
oder? Um das einzuordnen.
Ja, Ende der 90er würde ich mal sagen. Mitte bis Ende der 90er ging das eigentlich schon los und da war es ja in der Tat so, dass alle auf Amazon geguckt haben, die haben dann Milliarden an der Börse eingesammelt, das aber auch alles gleich wieder ausgegeben, ja, das Geld war ruckzuck wieder weg und da waren alle schon so ein bisschen, na, muss man mal vorsichtig sein und dann hat sich's aber natürlich doch dramatisch entwickelt, muss man sagen und heute liegen wir irgendwo, ich mal sagen, bei Marktanteil von etwa 20%, das ist also schon deutlich höher als das, was man so aus den staatlichen Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die liegen immer bei 14%, aber die können es nicht so richtig messen, ja, weil die sind da ein bisschen eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Also wir schätzen es mal so auf 20%. Und das Tolle ist natürlich, dass man jetzt immer mehr anfängt, gar nicht mehr so zu denken wie früher. Ne? Also da ist der Onlinehandel und da ist der stationäre Handel, sondern heute ist es für die Unternehmen klar, wir haben mehrere Absatzkanäle, ne? Mehrere Vertriebskanäle und die müssen integriert sein. Und da hat die Branche natürlich auch schon total viel geschafft. Ne? Und die Ursprungsprognosen, die sind natürlich auch nicht so eingetreten. Auch ganz interessant, ich kann mich erinnern, Ende der 90er Jahre, da haben alle gesagt, im Jahr 2015 gibt es keinen stationären Handel mehr. Ja, das war vollkommen klar. Das ist eine aussterbende Art, stationäre Geschäfte. Und da sind wir natürlich noch weit von entfernt.
Das ist aber auch immer noch so eine Sommerferien-Headline beim Express bei uns in Köln. Wenn mal nichts mehr geht, dann steht da, die Innenstädte sterben aus. Das sind doch auch immer noch Presseanfragen, die kommen, oder?
Ja, ja, gut. Ich meine, man muss das natürlich auch mit dem Blick auf die Branchen mal sehen. Also ich habe ja jetzt über den Einzelhandel insgesamt gesprochen. Da muss man natürlich sehen, da ist natürlich der Lebensmittelhandel dominant. Wir haben ja etwa ein Drittel des gesamten Einzelhandelsumsatzes ist Lebensmittel. Und da ist natürlich der Onlinehandel-Anteil klein, da liegt er irgendwo bei 3%, ja, in der allergrößten Branche nur 3%. Aber gibt's halt andere Branchen im Fashion-Bereich, auch im Bücherbereich, wo wir dann schon 50-50 haben, wo der Onlinehandel natürlich super, super stark ist. Und das ist einfach mittlerweile etabliert und das ist auch überhaupt gar keine Frage mehr. Es ist integriert. Da haben die Unternehmen viel falsch gemacht am Anfang. Jetzt haben sie aber alle den richtigen Kurs und da kann man schon sagen, ja, etablierte Sache, wunderbar für den Kunden, tolle Prozesse, große Bequemlichkeit. Ja, wenn es das jetzt nicht schon geben würde, müsste man auf jeden Fall den Onlinehandel noch erfinden.
Sehr gut. Und was sind aktuelle E-Com-Themen?
Ja, im Moment ist natürlich hier das ganze Thema China, rollt Europa auf. Das ist natürlich so ein ganz heißes Eisen. Temu und Shein, ja, haben ja die meisten wahrscheinlich schon gehört. Ich meine, klar, das auf der einen Seite ist es natürlich schon ein echtes Problem. Wenn wir nicht in der Lage sind zu überprüfen, ob die Waren, die geliefert werden, tatsächlich unserer europäischen Regulatorik entsprechen, ne? Weil das geht ja nicht. Ne? Also wenn wir eine Regulatorik haben, muss sie für alle gelten. Und dann darf auch keiner irgendwie durchs Netz durchschlüpfen und Waren liefern, die nicht unseren Produktanforderungen entsprechen. Ja? Und das andere sind dann diese zollfreien Mindestbestellwerte, wo man auch nicht so ganz genau weiß, ob die unterlaufen werden. Da gibt's halt viel Kritik, da ist die Politik gefordert. Ich finde, dass sie auch ein bisschen langsam agiert. Da machen unsere Partner vom Handelsverband Deutschland wirklich einen super Job, dass die da ganz genau darauf hinweisen. Die haben auch schon viel bewegt. Aber bis es dann wirklich mal dazu kommt, dass man den Dingen, die nicht in Ordnung sind, da Einhalt gebietet, das dauert lange. Aber andererseits finde ich, es ist ja auch cool, ne? Weil da kommen auch neue Geschäftsmodelle. Du hattest ja, glaube ich, von Shein jemand hier am Podcast-Mikrofon, was ich mir auch mit Freude angehört habe. Und einfach mal zu sehen, naja, die testen halt ein Produkt. Ja? Also die produzieren das noch gar nicht, sondern die geben testen das erstmal. Genau, die testen Designs, die geben dem Konsumenten was, die bieten es an. Und wenn die dann merken, hurra, das finden die Leute toll, dann gehen die erst in die Massenproduktion. Und das sind natürlich so, ja, also Geschäftsinnovationen, die ja auch gut sind. Ne? Das war ja auch, als damals irgendwie Zara, also Inditex-Gruppe oder Hennes und Mauritz, so die Fast-Fashion-Anbieter kamen und gesagt haben, wir produzieren selber, wir kontrollieren die ganze Kette, wir sind innerhalb von 14 Tagen in der Lage, das, was Dior vielleicht gerade mal so rausgebracht hat, in einer preiswerten, ähnlichen Version auf den Markt zu bringen. Das war halt auch eine Geschäftsmodellrevolution. Und deswegen, man muss immer... Also man darf nicht nur meckern, sondern muss ja auch die guten Sachen gucken.
Du hast jetzt Temu und Shein angesprochen. Würdest du denn sagen, dass China generell auch noch eine andere Rolle bei uns spielen würde in Europa im Handel?
Super Frage. Ich glaube, da verändert sich was. Also bisher war es halt, China war unser Produktionsland. Ja? Also wir haben den Absatz gemacht, wir waren der Vertriebskanal. China, Asien war unser Produktionsgebiet. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die asiatischen Unternehmen sich ihren eigenen Vertriebskanal hier aufbauen. Das Internet macht es möglich, aber es geht auch weiter mit viel Finanzkraft. Also Ziconomy, Mediamarkt Saturn, wird jetzt gerade von JD übernommen. Shein hat übrigens auch schon eine stationäre Filiale eröffnet in Paris. Also wir sehen auf einmal, also das ist sozusagen eine Vorwärtsintegration. Ja? Weil ich habe gerade Hennes und Mauritz und Inditex, die haben nach hinten, also die Produktion. Und jetzt kommen die Produktionsländer und machen die Vorwärtsintegration in den Absatzkanal hinein. Das ist natürlich super spannend und verschärft den Wettbewerb hier auch ganz enorm.
Ja. Ja, wenn wir über den chinesischen Einfluss sprechen, komme ich auch auf die Frage, Michael, wie ist denn der Handel in Deutschland heute im internationalen Vergleich aufgestellt? Würdest du sagen, wir haben einen guten Job gemacht?
Ja klar, die Frage, die liegt ja nahe. Man sagt, die Chinesen kommen jetzt nach Deutschland mit eigenen Vertriebsaktivitäten. Sind wir da überhaupt wettbewerbsfähig? Und da würde ich schon sagen, ja, das sind wir. Also in manchen Bereichen sind wir sogar extrem stark. Also man muss mal überlegen, Discount zum Beispiel. Also Lebensmittel-Discount, das ist in Deutschland erfunden. Auf der ganzen Welt gibt es keinen besseren Discounter als in Deutschland. Wir haben das überall ausgerollt. Tolle Leistung. Es gab Discounter, die aus Amerika zu uns gekommen sind. Walmart. Die sind gescheitert hier, weil wir einfach so stark waren im Markt. Und es ist auch so, dass mittlerweile, ich kann mich halt erinnern, früher haben wir sehr viele Studienreisen gemacht, ne? Gerade so in die USA, wo die Händler immer gesagt haben, müssen wir mal gucken, was die da machen.
Leider nicht mehr zu meiner Zeit.
Ja,
Hätte ich gerne mitgemacht.
Genau, es ist in der Tat so, dass heute das Tempo und die Innovation in Europa und auch sehr stark in Deutschland stattfindet. Ja, und da können wir natürlich super, super stolz drauf sein, dass heute, sag ich mal, also im Supermarktbereich, da bin ich ja auch ganz, ganz nah dran, da würde ich schon sagen, da ist eigentlich Deutschland die Pilgerstätte für die ganze Welt. Die kommen halt und gucken sich an, was hier die Supermärkte so machen, mit welchen Innovationen die an den Markt gehen. Und das ist so gigantisch dynamisch, was da passiert. Also das ist schon eine ziemlich grandiose Leistung. Und auch zum Thema Nachhaltigkeit sind wir auch im internationalen Vergleich durchaus ganz vorne.
Ich habe ja eben gesagt, dass in den letzten anderthalb Jahren jedes Vorgespräch von dem Podcast sich eigentlich um KI gedreht hat. Da war schon fast so ein Zwang, oh, wir müssen auch was zu KI sagen, weil alle reden gerade über KI. Und vor so 2-3 Jahren war es dasselbe Phänomen, aber mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Da hatte ich auch das Gefühl, wir müssen auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie kommunizieren und wir müssen das auf jeden Fall auch erwähnen, auch wenn wir manchmal über ganz andere Themen gesprochen hatten, was ich auch total nachvollziehen kann. Was sagst du zum Thema Handel und Nachhaltigkeit?
Ja, ich finde, der Handel ist da eigentlich Vorreiter. Also wenn man sich das mal anguckt, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben, das ist schon sehr beeindruckend. Also die Unternehmen haben sich Ziele gesetzt, ja, weil sie CO2-neutral sein wollen. Meistens so, sag ich mal, 2040. Ne? Das ist natürlich noch ein bisschen lange hin, 2035. Manche sogar das Ziel, CO2-positiv zu sein. Das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Aber dann, was ist auch alles passiert? Ja? Also ich meine, wir haben die komplette Einzelhandelsbeleuchtung ausgetauscht in ein paar Jahren auf LED-Systeme, die unwahrscheinlich viel Energie einsparen. Wir sind rangegangen an die ganzen Kühlungssysteme, was natürlich im Lebensmittelhandel also der große Energietreiber ist. Es gibt heute keinen Kühlschrank mehr im Supermarkt ohne eine Tür. Es gibt keine Kühltruhe mehr ohne einen Deckel. Ja, wir haben mittlerweile Kühlmittel, die CO2-frei sind, die keine schädlichen Emissionen mehr haben. Also da hat die viel gemacht, der Einzelhandel, mobile Ladestationen, ganz klar getrieben von dem, was auf Einzelhandelsparkplätzen stattfindet. Also da ist schon sehr viel passiert. Aber jetzt geht es halt in die nächste Phase dann rein. Die wird auch ein bisschen schwieriger, weil die Themen, die wir jetzt hatten, die haben dem Einzelhandel meistens auch was gebracht. Also die haben in Licht investiert und haben Stromkosten gespart. Wir haben Türen vor die Kühlschränke gemacht und haben Stromkosten gespart. Wir haben mobile Ladestationen und haben vielleicht ein Mietmodell mit einem Anbieter oder eine andere Erlösquelle. So, und jetzt geht es halt an die Themen ran, die halt noch kommen müssen. Verpackung ist da, glaube ich, ein ganz großes Ding. Da ist auch schon viel passiert. Aber da muss man dann auch mit den Produzenten zusammenarbeiten. Da kann man noch weiter optimieren. Aber wir haben keine Plastiktragetaschen mehr. Ja, also die Branche hat da schon viel in Bewegung gesetzt. Aber es muss einfach noch mehr kommen. Und da ist Kooperation wichtig mit der Industrie, beim Verpackung, aber auch zum Beispiel mit den Vermietern. Ja, also ich meine, 4 von 5 Einzelhandelsgeschäften in Deutschland sind gemietet. Und wenn es jetzt darum geht, ich möchte gerne eine Solaranlage aufs Dach machen, ich möchte besser dämmen, ja, oder ich möchte ein anderes Wärmesystem haben, das kann der Einzelhandel als Mieter nicht alleine entscheiden, sondern das geht nur gemeinsam. Ja. Und da müssen wir natürlich gucken, ob wir vielleicht auch als EHI eine Plattform bieten, wo wir dann die Mieter und die Vermieter besser zusammenbringen.
Ja, wenn du die Kooperation mit der Industrie ansprichst, sind wir jetzt ja eigentlich auch schon bei unserem vierten Thema dann gelandet. Efficient Consumer Response, ECR, effiziente Reaktion auf Kundennachfrage. Das müsste ja ein Dauerbrenner thematisch sein. Was steckt dahinter? Ich meine, du hast es eingangs schon erwähnt ein bisschen.
Ich habe das Thema eigentlich ausgewählt. Manchmal fragen mich auch Leute, und hätte irgendwo noch mehr gehen können? Und das ist für mich ein Thema, wo ich glaube, da hätte echt noch mehr gehen können. Und das war auch tatsächlich in meinem Projekt, als ich in den USA war. Alle haben halt über Efficient Consumer Response gesprochen. Ne? Ich wusste das noch gar nicht, als ich rüberfuhr. Ne? So viel zum Thema damals USA, Taktgeber. Worum ging es da eigentlich? Ne? Es ging halt um die Frage, wie können wir gesteuert vom Kunden über die ganze Supply Chain hinweg eigentlich ein optimales Resultat? Wie können wir möglichst effizient zusammenarbeiten über die verschiedenen Stufen der Lieferkette? Wie können wir so zusammenarbeiten, dass wir das, was der Kunde gerne hätte, was er sich wünscht, ja, dass wir das optimal liefern können? Und das war eigentlich wirklich eine riesengroße Welle, die tatsächlich auf der ganzen Welt losgetreten wurde. Und da ging es einfach darum, dass nicht jeder für sich seine Optimierung macht. Also der Einzelhändler macht, der Großhändler optimiert, der Logistikdienstleister, der Markenartikler.
Auch technologisch gesehen.
Auch technologisch gesehen, genau. Ne? Auch technologisch, aber auch so, ja, wie kann ich am besten meine Bestände planen? Ne? Ist vielleicht besser, wenn der die Produkte auf dem Lager hat und ich möglichst wenig. Ne? Aber sozusagen dieses kettenübergreifende Denken, da steckt ziemlich viel Musik drin. Und da muss man einfach sagen, wenn, also so eins der Kernthemen war damals Dauerniedrigpreispolitik, ne? Weil die haben halt gesagt, ja so, je mehr wir die Preise in eine Dynamik reinbringen, desto stärker sind die Ausschläge über die ganze Lieferkette. Ja? Und das ist sogar so, dass vom Einzelhandel über den Großhandel bis zum Lieferanten die Ausschläge im Bestand, den man dann führen muss oder in den Produktionskapazitäten, dass die immer größer werden. Ne? Und jetzt war halt die Idee, naja, wenn wir das schaffen, diese Preisausschläge ein bisschen zu nivellieren, dann haben wir einen viel kontinuierlicheren Warenfluss. Ne? Dann haben wir keine Spitzenkapazitäten in der Logistik, in der Produktion. Und das waren eigentlich tolle Gedanken. Und wenn ich jetzt heute mal in den Einzelhandel reingucke, oh, ich glaube, wir hatten noch nie eine Zeit, wo wir so viel Aktionsgeschäft hatten. Ja? Also das ist wirklich... Also ich möchte sagen, das ist eigentlich die Hölle für die ganze Branche, ne? Weil die Kunden sind mittlerweile total drauf getrimmt, nur noch Aktionsartikel zu kaufen, bevorraten sich dann natürlich. Bei Aktionen haben die Händler natürlich weniger Spanne, ja, und wenn man nicht so eine riesen Umsatzdynamik hat, ja, dann und dann die Spanne zurückgeht, gleichzeitig haben wir Kosten, die ansteigen, ist das eine sehr unglückliche Situation, die wir auch ein bisschen selbst verschuldet haben. Wir haben
und auch nicht nur im LEH, oder?
Also bei LEH ist es mittlerweile, da habe ich sogar Zahlen im Kopf, da sind wir mittlerweile bei 25-30% des Umsatzes, der tatsächlich über Aktionsgeschäft gemacht wird. Wir reden über Aktionen 30-50% Preisnachlass. Aber in den anderen Branchen ist es genauso. Ich meine, wir haben ja jetzt im November wieder Black Friday Week gehabt. Ne? Und das ist klar, für den, der anfängt, für den Pionier ist das toll. Ne? Der zieht dann die Umsätze zu sich. Aber dann machen es irgendwann alle. Und dann hat keiner mehr Spaß daran. Ja? Und mittlerweile die Verbraucherinnen und Verbraucher sind drauf getrimmt. Die warten ja. Also ich weiß noch, als du das neue Equipment hier fürs Podcast-Studio gekauft hast, hast du gesagt, wir warten noch 4 Wochen, dann ist Black Friday Week. Ja? Und so verhalten sich ja nun mal alle Menschen. Und dann machen wir quasi den Schlussverkauf in der Zeit des Jahres, kurz vor Weihnachten, wo man eigentlich die Chance hätte, auch ohne große Rabatte was zu machen. Also das ist schon ein bisschen schade, ne? Da sind sozusagen diese Gedanken auf der Strecke geblieben. Auch das Miteinander, ja, wenn ich mir jetzt mal die letzten Jahre angucke, wie viele Auslistungen wir hatten, ne? Also zwischen Handel und Industrie, ja, also man hat gemeinsame Themen und die finden auch statt, das ist gar keine Frage. Aber sie finden, die Erwartung war damals immer bei ECR, man trifft sich mal im Jahr zum Jahresgespräch und da redet man nicht nur über, zu welchem Preis kaufen wir ein, sondern da redet man auch, was können wir in der Logistik zusammen machen, was können wir in der IT zusammen machen, was können wir im Packaging zusammen machen. So, und das sozusagen in einem zentralisierten Gespräch, wo man wirklich mal guckt, was bringt uns eigentlich am meisten. Aber im Moment ist es halt so, wir hatten noch nie so viele Auslistungen, wo einfach monatelang manche Produkte nicht da waren, weil die Händler die nicht gekauft haben. Oder, was wir genauso haben, dass die Lieferanten einfach, also die Hersteller einfach gesagt haben, wir beliefern euch nicht mehr, wenn ihr unseren Preis nicht zahlt. Und das, klar, das gehört dazu, harter Wettbewerb. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt Themen, die ganz viel bringen, wo es um Gemeinsamkeit geht. Und das ist ja so unser schönes EHI-Motto, was ich ja so liebe, gemeinsam besser handeln. Und das liegt mir immer noch am Herzen und das ist auch eine Botschaft, die ich geben möchte. Es gilt für alles im Leben. Ne? Es gilt für intern in der Firma, es gilt für Handel und Industrie, für Handel untereinander. Denken wir mal an digitale Souveränität. Ne? Das werden wir nur hinkriegen, wenn wir da gemeinsame Wege gehen. Also deswegen war ECR so für mich, ja, das Herzensthema, was ich hier nochmal ansprechen wollte.
Ja, wenn du gemeinsam besser handeln schon ansprichst. Jetzt haben wir auf den Markt geblickt, aber lass uns doch auch noch mal kurz ins EHI reinblicken. Wir sind zwar bald nicht mehr da, aber das EHI wird es ja definitiv noch weitergeben und unsere tollen Kolleginnen und Kollegen haben viele Dinge vor. Was steht an?
Ja, also es stehen natürlich viele Dinge an und die zahlen halt genau darauf ein, dass wir Leute zusammenbringen und wir in der Branche gemeinsam Dinge besser machen können. Da sind viele Sachen, habe ich aus der Vergangenheit schon erwähnt, die GS1, die sozusagen die maschinenlesbaren Barcodes eingeführt hat. Wir können unsere Tochter Agraria nennen, die dafür gesorgt hat, dass eine Zertifizierung über alle Obst- und Gemüsebetriebe hinweg gemacht wird, sehr effizient, oder jetzt Appellando, wo wir hingehen und ein Beschwerdesystem aufbauen für Arbeiter auf den Feldern der Farmer, ne, die sich dann über das System bei den Händlern hier in Deutschland oder in anderen Ländern auch beschweren können. Das verlangt halt das europäische Lieferkettengesetz. Also wir können da halt unwahrscheinlich viel machen und wir haben das auch gemacht. Und wir gucken natürlich, dass wir jetzt in Zukunft wieder diese Möglichkeiten ausloten. Also es wird ein großes KI-Projekt geben bei uns im Hause, wo wir Händler zusammenbringen, die dann sagen, okay, KI machen wir alle schon, aber wie können wir es integrieren in unsere bestehenden Systeme? Was ist sozusagen die Roadmap, um systematisch KI zu erschließen? Wir machen was im Nachhaltigkeitsbereich. Da geht es dann auch um die Frage, ja, wie müssen wir eigentlich Standorte heute errichten und wo können wir sie errichten, wenn man an die ganzen Klimafolgen mal denkt. Ne? Also das ist nicht mehr so einfach. Man muss heute halt gucken, wo ist da eine Überschwemmungsgefahr, was ist mit Starkregen, wie kann man Gebäude vor Überhitzung schützen. Also wir haben da wirklich einen großen Fächern von Projekten, wo wir gemeinsam mit dem Handel Dinge entwickeln können, die dann, und so steht es ja auch in unserer Strategie, das Einkaufen für die Menschen in Deutschland schöner und besser macht. Also durch Effizienz oder auch eben durch Innovation.
Ja, es gibt immer viel zu tun, auf jeden Fall. Was ich mich noch so gefragt habe, es ist ja nicht immer alles so easy peasy. Es gibt auch härtere Tage. Gerade jetzt, das höre ich hier von vielen Gästen auch im Studio, dass die Anzahl und Schnelligkeit von Herausforderungen und Veränderungen sich einfach total verändert hat. Ich habe mich gefragt, hast du irgendwie sowas wie so ein Mantra oder ein Vorbild, wo du dann manchmal dran denkst, wenn du mal so einen härteren Tag hast?
Ja klar, ich meine, man lernt natürlich von so vielen Menschen in seinem Leben, das ist ja auch bei uns so, wir begegnen also so vielen Menschen. Klar, also ich mache es mal quantitativ, ne? Der Präsident mit der längsten Amtszeit, den ich hier erlebt habe, war Götz Werner. Ja? Also der war 12 Jahre EHI-Präsident und damit ja auch mein direkter Vorgesetzter. Und der hatte immer so diese plakativen Sprüche oder Zitate. Ja? Und das war immer toll und eins davon war halt immer, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, ja. Und das ist halt, das kann man immer wieder in so vielen Situationen anwenden. Und einfach dieses Denken, ne? Denken in, kann ich Vertrauen weitergeben, ja, wie kann ich dezentral organisiert sein? Also, das war schon irgendwie große Klasse. Schade, dass Götz Werner so früh schon verstorben ist, aber er war sicherlich einer. Es hängt auch noch ein tolles Bild, was wir zu seinem Abschied als EHI-Präsident mit seinen ganzen Zitaten, ne? Also, der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt, nur ist es recht, das unterscheidet den Freien vom Knecht und ganz viele, die Treppe wird von oben gefegt. Also das waren so Dinge, die einfach so plakativ und gut waren, dass sie eben einfach waren und ganz viel Sinn enthalten haben. Also das war sicher. Und dann könnte man jetzt, also man darf damit gar nicht anfangen, deswegen belasse ich es mal bei einer Person, ne? Weil sonst okay. Wird es irgendwann ausgrenzend. Aber das ist natürlich das Schöne bei uns, dass viele Leute sich hier engagieren und uns auch positiv beeinflusst haben in der ganzen Zeit und das auch in Zukunft tun werden.
Ja, und du hast dich ja jetzt entschieden, das EHI zu verlassen und du könntest dich ja jetzt auch schön entspannt zurücklegen und mit dem E-Bike durch die Eifel touren oder ein Hochbeet bepflanzen. Was hast du denn jetzt so vor?
Ja, also Hochbeet bepflanzen ist nicht mein Ding. Ja, so, ich habe auch irgendwie gar kein so richtiges Hobby, wo ich mich dann intensiv mit beschäftigen könnte. Mein Hobby war eigentlich immer mein Beruf. Und das wird in Zukunft auch so sein, aber ich werde halt kürzer treten. Ja, also am 31. März geht ja dann sozusagen meine Geschichte im EHI zu Ende. Und ab dem 1. April bin ich dann hauptamtlicher Geschäftsführer beim MLF, Mittelständische Lebensmittelfilialbetriebe. Das ist ein Club von selbstständigen Kaufleuten. 120 Kaufleute, Edeka, Rewe, aber auch von Hit sind welche dabei. Und die treffen sich zweimal im Jahr zu einem großen Meeting mit über 400 Leuten, wo wir dann immer einen dieser 120 Unternehmerinnen oder Unternehmer besuchen, dann in die Märkte auch mal reinfahren mit 400 Leuten. Da haben wir hinterher eine Manöverkritik auf der Bühne. Das ist schon spannend. 2 Konferenztage, aber auch ein paar schöne Partyabende. Also ich werde sozusagen im Handel weiter aktiv bleiben, werde aber ein bisschen weniger machen und ich werde mich voll auf den Lebensmittelhandel konzentrieren, ja, also den Fokus ein bisschen verändern. Und das möchte ich gerne auch noch lange machen. Ich habe es dir ja schon mal gesagt, lebenslanges Arbeiten ist irgendwie mein Thema und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, den ich da haben werde. So, Caro, jetzt hast du ja sozusagen von mir alles über gestern, heute und morgen erfahren und es gibt jetzt keine Geheimnisse mehr. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, du hast dich ja nur auch entschieden, uns zu verlassen, ja, was uns ja sehr leid tut. Du hast ja viele tolle Dinge hier auf den Weg gebracht. Den Rete Award, das war, glaube ich, dein erstes Projekt, den du professionalisierst. Dann kam ja Corona, ne, wo du in großer Geschwindigkeit uns in die Welt der digitalen Veranstaltungen reingebracht hast. Ja, und jetzt hast du den Podcast aufgebaut und jetzt wirst du neue Wege gehen. Aber vielleicht frage ich erstmal so ein bisschen rückblickend. Ne? Gibt es ein paar Momente, die dir in besonderer Erinnerung sind aus der Zeit?
Ja gut, es gibt total viele Momente, ne? Und total viele Menschen, die man einfach kennengelernt hat. Das ist dann in dem Moment, wo man dann einen Moment auswählt, erwähnt man ganz viele nicht. Aber was mir auf jeden Fall als erstes in den Kopf kommt, das, was du auch schon eben angesprochen hast, ist der Lockdown 2020. Und ich erinnere mich daran, wie wir alle plötzlich im Homeoffice saßen und es fühlte sich so krass an, wie so ein Stillstand, eine Vollbremsung. Und ich erinnere mich auch noch daran, ein Vertriebskollege sagte damals, ich erreiche alle, aber ich erreiche nichts. Also es wurden keine Entscheidungen getroffen, wir saßen alle zu Hause und dann haben wir ja super schnell im EHI gesagt, wir machen Online-Formate, wir machen Podcast und was dann alles kam. Und was da so hängen geblieben ist bei mir, ist einfach so, natürlich war Corona eine furchtbare Zeit, keiner möchte das wieder haben, aber es war so dieses, etwas stoppt und dadurch entsteht aber auch so ein riesiger Raum für Möglichkeiten und Dinge zu gestalten. Und das hat einfach so richtig Spaß gemacht. Und eine andere Sache, an die ich auch denken muss, ich mache ja auch gerade die Übergabe an meine Kollegin Anja, die das Lab übernimmt. Und jetzt kann ich ihr dann die Trello-Karten geben mit den Prozessen und alles klar, so läuft das. Aber ich weiß noch, wie halt vor 4 Jahren das noch gar nicht klar war, wie wir so eine Podcast-Aufzeichnung machen. Ich weiß noch, es war so eine völlige Unsicherheit. Was ist überhaupt die Tonalität? Welche Fragen wollen wir überhaupt stellen? Wen wollen wir überhaupt einladen? Wem wollen wir eine Bühne geben? Oder auch auf Supporter-Seite, also auf der monetären Seite. Ja, wir suchen Supporter für unseren Podcast, den gibt's noch nicht, aber wir verkaufen es trotzdem schon mal. Also da merke ich schon, dass ich das immer total gemocht habe, auch einfach so dieses Unbekannte zu gestalten und nicht zu wissen, was passiert als nächstes. Das ist schon was auch einfach Spaß macht. Genauso wie unsere ganzen Partys und Veranstaltungen. Und morgen ist ja auch unsere Weihnachtsfeier.
Ach ja, das ist ja schon morgen. Ja, mein Gott, ja. Naja, also du stellst schon den Podcast, höre ich so raus, denn das war für dich schon irgendwie ein ganz besonderes Ding und das ist ja auch eine echte Erfolgsgeschichte. Ne? Also ich glaube, wir haben irgendwie mehr als 150 Folgen doch in relativ kurzer Zeit hier ausgestrahlt. Vor 5 Jahren, ne? Wie du gerade gesagt hast, war da noch gar nichts da. Aber da hast du auch unwahrscheinlich viel Erfahrung gesammelt selber, was man sozusagen, wie man podcastet, was man technisch machen kann, aber auch im Miteinander mit den Menschen, die Gäste waren, oder?
Ja, absolut. Also es war für mich ja auch total Neuland, auf jeden Fall. Moderation nicht unbedingt, aber Podcasten ist nochmal eine andere Situation. Ich habe auch nochmal geschaut, wir hatten 80.000 Streams jetzt in den 4 Jahren. Also das ist, ich glaube, so ein paar Leute haben wir erreicht. Genau, und was habe ich so für Erkenntnisse aus dem Podcasten mitgenommen? Das eine, was du gerade auch schon erwähnt hast, Technik, Stimme, Ton. Klar, unglaublich viel über Retail gelernt, aber auch gelernt zum Beispiel mit der Zeit, wie man trotz Absprachen mit der Presse und der Unternehmenskommunikation trotzdem improvisieren kann und auch Geschichten spontan erzählen kann, so dass sie interessant sind, ne? Und man nicht so diese geskripteten Dauerwerbesendungen hat, die man vielleicht sonst auch schon mal hatte. Und was ich auch total interessant finde im Studio, ist immer wieder so, welche Rolle spielt Status, wie zeigt sich Status, wie zeigt sich aber auch Nervosität zum Beispiel. Da habe ich auch echt viel gelernt, um das lesen zu können, die Situation. Ne? Auf jeden Fall. Und egal, ob es jetzt der Deutschlandchef von Amazon, Otto-Vorstand, Thalia CEO und wen wir nicht alles da hatten, es sind einfach ganz normale Menschen, mit denen man ganz normale Gespräche führen kann. Und alle, das ist wirklich so ein Gesamteindruck, den ich mitnehme, sind einfach total daran interessiert, richtig gut zu sein. Also diese Kraft, die da irgendwie drin steckt, ne, das ist schon so ein Vibe, den fand ich immer super gut, den nehme ich mega mit auf jeden Fall.
Da ist ja auch richtig was Tolles draus entstanden bei diesen vielen Gästen, die du hattest. Ich persönlich habe es, glaube ich, mal genannt, die Audio-Enzyklopädie des Handels. Ja, also weil da auch die Themen so vielfältig sind, die Ansprechpartner. Ne? Also das war schon wirklich toll. Also Glückwunsch. Da ist auch das Unternehmen EHI super, super happy, dass wir das, was wir vor 5 Jahren noch nicht kannten, so aufbauen konnten. Ja, so. Aber okay, jetzt geht es ja für dich auch weiter. Ne? Du weißt du schon, was du machen wirst? So wie bei mir? Gehst du mit in den Supermarkt?
Also so ganz abwegig, als hier die Julia Honsel da war, habe ich so gedacht, boah, da hätte ich auch Bock drauf. Also wer weiß, also ich muss ja noch sehr viele Jahre arbeiten, denke ich. Von daher, wer weiß, was noch alles kommt. Naja, ich bin erstmal noch weiterhin buchbar als Moderatorin und Podcasterin. Und ich liebe es einfach, Menschen eine Bühne zu geben. Und darüber hinaus schaue ich mal, was so auf mich zukommt.
Ja, ich freue mich drauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Caro. Du wirst was finden, was dir Spaß macht und was einen großen Wertbeitrag liefert. Da bin ich ganz, ganz sicher. Vielen Dank für die tolle Arbeit, die du für uns geleistet hast. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns auch noch bei all unseren Partnern bedanken, die hier mit uns zusammen auch gepodcastet haben, die unsere Studien unterstützen, die bei uns in Gremien mitarbeiten. Das ist ja toll, sich in diesem Netzwerk so zu bewegen und so viele Leute zu haben, die da auch Input reingeben. Ne? Das macht es ja irgendwie wertvoll.
Ja, ja, und dann auch nochmal liebe Grüße von uns zweien aus dem Studio an unsere Kolleginnen und Kollegen.
Genau, an alle, aber auch an die, die jetzt unsere Jobs sozusagen übernehmen werden. Ich meine, das ist ja auch toll, ne? Also wenn man es schafft, also du hast eine interne Nachfolgerin und ich habe einen internen Nachfolger. Das zeigt ja, dass wir irgendwie schon gut aufgestellt sind und wir Leute haben, die auch andere Jobs machen können, die Flexibilität und so. Ich glaube, das Unternehmen ist gut aufgestellt. Ich hoffe, sie werden uns trotzdem ein bisschen vermissen.
Das wäre schön, auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht aus der Welt, also.
Genau.
Wir sind ja immer noch da. Und dann, würde ich sagen, wünschen wir allen ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer Liebsten.
Ja, genau. Also tolle Feiertage, Entspannung. Ne? Also vor Weihnachten geht es ja richtig ab im Einzelhandel und nicht nur in den Geschäften, sondern auch im Backoffice und in der Logistik. Alle haben das verdient. Ja, frohe Weihnachten und ein glückliches und gesundes Jahr 2026. Und immer dran denken, gemeinsam besser handeln.
Das war sie, die letzte Folge der EHI Retail Insights für dieses Jahr. Nächstes Jahr im Januar geht's weiter.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.